Hallo, ihr hört Schwesterplanet mit Charonda und Ivy.
Hallo, hallo, willkommen zurück zu Schwesterplanet
mit Charonda
und Ivy.
So, heute kommen wir zum letzten Teil dieser ganzen Liebes-Sache.
Zu unserer Love Trilogy.
Exactly. Und heute sprechen wir über Liebesbeziehungen, romantische Beziehungen und
die verschiedenen Möglichkeiten von Beziehungen, die verschiedenen Facetten von Beziehungen. Mhm. Und wir beide haben auch eine Serie geguckt, die sich The One nennt, die ist momentan auf Netflix, und dachten, man könnte das vielleicht auf jeden Fall anknüpfen, weil das nochmal eine ganz neue und interessante Komponente dazu bringen würde.
Mhm. Exactly. Okay. Wo beginnen wir?
Gute Frage. Also, welche Arten von Beziehungen gibt es denn so?
Ach so, genau. Also, wir sprechen natürlich wie in der letzten Folge auch eher über heteronormative Beziehungen. Vor allem, weil es uns, weil es für uns interessant ist, nur aufgrund der Dynamik zwischen Mann und Frau. Und es hat alles mit Desirability zu tun so. Und obviously kommt vieles aus dem Male Gaze und so. Und das auch ein bisschen zu reflektieren. Deswegen ist es uns auch ein bisschen wichtig, darüber zu sprechen.
Vor allen Dingen auch dadurch, also ich habe zum Beispiel gar keine Erfahrung mit anderen Dating aus der heteronormativen, will mir auch gar nicht anmaßen über andere, spezifisch über andere Dating-Formen zu sprechen.
Deswegen, So, das ist die Erfahrung, die wir am meisten gemacht haben. Mhm. Genau, also es gibt verschiedene Formen von Beziehungen, vielleicht sollten wir darüber auch noch sprechen. Also grundsätzlich, wie in der Freundschaftsfolge auch gesagt, werden Liebesbeziehungen ja auch so als super wichtig erachtet und vor allem als das, was am Ende eines erfolgreichen Lebens überhaupt sein muss oder was zu einem erfolgreichen Leben überhaupt dazugehört. Genau. Davon wollen wir grundsätzlich erstmal ein bisschen absehen. Also obviously, meiner persönlichen Meinung nach, finde ich jetzt, Liebesbeziehungen sind manchmal super anstrengend, müssen auch nicht unbedingt immer sein. Aber dadurch, dass es halt in der Welt oder in unserer Gesellschaft als super wichtig und als Meilenstein angesehen wird, ist es halt auch etwas, das von vielen Menschen auch sich herbeigewünscht wird, etwas, das sie
hochhalten,
hinterherjagen und sowas. Das ist halt schwierig, sollten wir halt alles nicht tun, aber um das alles zu verlernen und so, muss man halt auch super viele Sachen machen. Und vor allem als Frau, von der die Gesellschaft auch möchte, dass sie irgendwann mal Kinder bekommt, ist halt auch mal so dieses Ding, was keine Person angeht, außer die Person, die Kinder kriegt und Kinder austragen kann. Es ist aber trotzdem eine Sache, weshalb es für Frauen so wichtig ist, oder viele Frauen es wichtig ist, irgendwie in einer Beziehung zu sein, in der oder überhaupt Menschen, die dann Kinder in der Partnerschaft Kinder machen kann. Ich weiß nicht, ob mein Satz jetzt Sinn gemacht hat. Ja, you get the gist. Also, okay, gut, fangen wir an. Wo haben wir angefangen? Ah, genau, die verschiedenen Formen von Beziehungen. Obviously, es gibt die Monogame. Darüber wird immer gesprochen. Mhm. Überall im Fernsehen sehen wir es jeden Tag.
Wird auch als Nonplusultra gesehen.
Nonplusultra, monogame Beziehung. Das sind zwei Menschen, die sich entscheiden, in einer Beziehung zu sein. Und jeder Austritt aus dieser Beziehung wird als Betrug angesehen. Wenn man es vorher nicht besprochen hat. Mhm. Wenn man es vorher besprochen hat.
Aber das ist ja schon eine andere. Die monogame.
Genau. Dann gibt es halt offene Beziehungen, offene Marriages und so. Ich habe jetzt auch in letzter Zeit viele Podcasts gehört über Beziehungen. Die meisten haben da irgendwie so eine komische Vorstellung von Open Marriages. Erstens, Open Marriages, da kann man sich eigentlich vieles drunter vorstellen. Das macht einfach jedes Paar
für sich aus
und untereinander aus, was das bedeutet. Und ob man nur Sex hat außerhalb dieser Beziehung oder ob man halt auch außerhalb der Beziehung datet, aber zu Hause die Main-Partnerschaft ist. Das ist dann manchmal auch so, da kommt dann auch manchmal so polyamoröse Beziehungen rein.
Mhm. Aber das da geht schon, also ich meine, klar, das ist eine Grauzone, aber dann wären wir schon bei polyamorösen.
Genau, dann wären wir, wo in der halt man sich halt auch in andere Personen auch datet und auch verliebt. Genau, sowas.
Dann gibt's auch Polygam, aber Polygam ist sehr, sehr speziell und nicht wirklich.
Also das macht man in Utah ganz viel.
Ja. das ist ja meistens so kulturell, also sehr kulturell Community-Dating oder Beziehungsverhalten, was jetzt nicht so krass verbreitet ist.
In der der Mann halt mehrere Frauen genau. hat. Ich meine, andersrum genau. geht's
auch. Ja. Genau. Aber meistens auch mit Matriarchien.
Ja, Matriarchien. Jesus Christ. Genau. Genau. Und bestimmt gibt es ja noch andere Formen. Also ich kenne jetzt auch nicht, wir kennen natürlich auch ein bisschen nicht jede Form. Ja, ist halt so. Ja, ist es gibt so eine Doku auf Netflix, da geht es ja um einen, die wohnt in so einer, an so einem Felsen oder so einem Berg.
Ich habe auch noch eine
mit Sister Wives und so.
Das ist, da ist nicht, das war nicht in Utah, aber wo jemand einfach 96 Kinder hatte. Die haben alle in einem Compound gewohnt, aber wusste auch alle Namen nicht. I was like, okay, cool.
Oh, wow, wow. Great.
Ja, anywho, das sind die verschiedenen Beziehungsformen, aber die monogame Beziehung ist schon die, die man am häufigsten sieht und die auch am verbreitetsten und anerkanntesten ist, in Anführungsstrichen.
Mhm,
genau. Also ja, dann lass uns, würden wir direkt einfach mal zu The One übergehen. Mhm. Bei der ist eigentlich auch über, also ich meine, obviously, man, das ist das, wie ich schon gesagt habe, das ist das, was man am häufigsten sieht, besonders in den Medien, im Fernsehen, was auch immer. Und ja, wie gesagt, wir haben diese Serie The One geguckt, die gerade auf Netflix läuft. Das ist eine britische Serie. Mhm. Und da ist es nochmal so ein Step up von dem, was wir auch in der letzten Folge gesprochen haben, von Online-Dating, aber mehr im Sinne von
ultimative Online-Match.
Ja, Match, DNA-Dating eigentlich. Dass man seine DNA einsendet und so die...
Spoiler.
Oh. Ja, es ist ein Spoiler.
Okay, falls es jemand, falls es irgendeine Person sehen möchte, Spoiler, genau. Wir erzählen genau. jetzt kurz die
Aber Prämisse. Falls eine Person es sehen möchte und es ist zwar eine Spoilerwarnung, aber das ist direkt am Anfang sehr klar, worum es geht. Das ist
nee, ich meine, wir sprechen ja grundsätzlich über
okay.
die
stimmt, ja. Die Serie. aber auf jeden Fall geht es darum, dass man ein Haar von sich, also ein DNA-Sample von sich einsendet zu dieser Firma, zu dieser Dating-Firma und die eine riesige Datenbank haben von verschiedenen DNAs aus aller Welt und dich dann halt genetisch matchen. Und das ist die Person, die ultimativ wirklich zu dir passt, wo du die Person siehst und bist direkt, shit, da ist
genau,
irgendwas.
Also man sieht, du sendest dein DNA-Sample ein, bekommst dein Resultat, je nachdem, ob es ein Match genau. gibt, weil manchmal steht da pending oder sowas, weil da noch, genau, weil da, exactly. Und sobald du die Person triffst, dein Match triffst, dann kommt dieses Gefühl auf von, wir kennen uns schon, ich habe dich irgendwo schon mal gesehen, ich spüre, dass da mehr ist, dass da was Tiefliegendes ist.
Eine komplette Anziehung, körperlich
genau,
und seelisch.
Genau, genau. Und das Ding ist, man könnte meinen, diese Story spielt jetzt, keine Ahnung, 500 Jahre in der Zukunft oder so. Es spielt aber, ich meine, es wird keine genaue Zeitangabe gemacht.
In den nächsten 5 Jahren.
Aber das spielt auf jeden Fall in den nächsten, ja, 5 Jahren höchstens.
Geht um die Gegenwart.
Und, ne, man müsste auch meinen, weil ich meinte jetzt mit den 500 Jahren in der Zukunft, post-racial, post-classist, society, alle sind equal equity all over und so. Das ist nicht der Fall. Ja?
Aber findest du nicht? Okay, nee, willst du
es wurde nicht reden? So gerade, es wurde nicht krass thematisiert, dass es ein Problem in dieser Zeit darstellt. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass wir wirklich vollkommen post-anything sind.
Aber ich finde das mega interessant dadurch, weil sagen wir mal, genau in dieser, weil wenn wir in einer post-racial Zeit wären, dann wäre das eh so scheißegal, aber wir sind halt alle und besonders, glaube ich, auch weiße Menschen, Leute in der westlichen Welt sind sehr, also wir haben ja in der letzten Folge über Preferences geredet und so, und wenn das plötzlich so krass gechallenged wird, weil du jemanden matchst in, I don't know, Sri Lanka oder so, ja, du bist irgendwie ein weiße Person in Deutschland, matcht jemand in Sri Lanka. Und das allein, ja, diese Matches überhaupt zu kreieren von einer weltweiten Datenbank, würde dieses ganze Konzept so krass challengen, weil plötzlich, würdest du dich Leuten angezogen fühlen, von denen du nie geträumt hast. So. Macht das Sinn, was ich sage? Also, ich glaube, das wäre halt mega interessant. Dass das so, also wenn das überhaupt möglich wäre, das ist challenging. Aber über die anderen Probleme reden wir noch.
Ja gut, I don't know. Ich meine, ich kann mich nicht in diese Storyline eh so hineinversetzen, dieses Ding von Soulmate-Ding, ultimativer Match und nichts spielt dann eine Rolle mehr, weil obviously ökonomisch spielen viele Sachen dann auch eine Rolle, selbst wenn es jetzt in einem Land passiert oder so. Deswegen ist es so ein bisschen komisch, weil ich denke mir so, keine Ahnung, ich will auch nicht sagen, dass ich mir die Storyline besser vorstelle in einer wirklich post-racial Welt in, weiß ich nicht, 1000 Jahren oder sowas. Because I don't know, was in 1000 Jahren kommt. Aber ja, es ist irgendwo schon interessant, aber irgendwo ist es auch so, ja komm, als ob. Mhm. Als ob, so. Niemals. Wird niemals so sein.
Ja, ich glaube.
Weil es spielen so viele Faktoren mit ein, wenn man in einer Beziehung ist, Familie, alles drumherum, so nur sich in die Augen zu blicken und das Gefühl zu haben, that's my match for it.
Ja.
Sowas gab es ja schon. Ich meine, es gibt so krasse Liebesgeschichten, in denen Menschen sich so krass ineinander verlieben und alles scheint so toll zu sein, aber das Umfeld macht halt einfach nicht mit. Dann kann die Beziehung halt einfach nicht existieren. Oder man muss sich so total davon entfernen.
Das stimmt, aber ich finde, das ist, also die Komponente ist ja, das ist scientifically evidence, so wenn du dagegen das ist natürlich eine Serie, aber es ist jetzt okay so. Und da wollen die Leute immer drauf bestehen.
Ich meine, am Ende kam so ein bisschen hervor in der Serie, dass da ein Problem auch besteht mit diesem DNA-Matching. Ja. So, vor allem so, wenn es um Geschwister geht und all das und so. Aber ich glaube, das ist so, jetzt erstmal sind sie erstmal die ersten Steine, die so zeigen sollen, okay, das ist jetzt nicht so 100% sicher und dicht und so, sonstiges.
Was das ja auch für ein Chaos kreiert, was man ja schon in der Serie irgendwie gesehen hat. Die Frage, ob man mit jemandem zusammen ist, der möglicherweise ein Match hat da draußen. Und auch für die Person, die schon ein Match hat da draußen, du bist in einer Beziehung. Und du zweifelst jetzt die Beziehung an, weil du da eigentlich jemand ist, der besser zu einem passt. Das ist halt so, weil du fängst ja nicht als Baby damit an, Leute zu matchen, abgesehen davon, dass Leute erstmal entwickeln müssen. So. Das heißt, Chaos pur. Und das heißt ja nicht, ist nur, wenn man sich ultimativ und bedingungslos, nicht mal bedingungslos liebt, aber krass liebt und einfach wirklich kompatibel ist, man ist ja trotzdem immer noch seine eigene Person. Das heißt, die Probleme würden, kann ich mir vorstellen, nur noch schlimmer werden.
Und man ist ja auch irgendwie sozialisiert.
Ja.
Und das kommt ja in einem DNA-Match ja nicht hervor. Diese Information kommt ja nicht mit durch.
Ja.
So, oder andere Faktoren so. Das ist ja nur, ob das irgendwie biochemisch irgendwie zusammenpasst. Das ist ja nur das, was gematcht ist oder gematcht wird.
Das ist halt das Ding, wenn jemand schlechte Dinge tut, wenn jemand wirklich ein scheiß Mensch ist. Und das ist dein Soulmate. I'm sorry, I don't
want it. Also wenn ein fucking racist Neonazi oder so ein
Match, soll dein come Match on, sein, so, nee, da bin ich raus. Aber es ist halt das Ding, man steht dann in einem noch größeren Konflikt, weil man das, glaube ich, dann, also man wird auf eine sehr rationalisierte Weise zusammengeführt und die Liebe aber zueinander ist wahrscheinlich so irrational, dass man aber, dass man im Zwist mit seinen eigenen Werten möglicherweise dann auch noch stehen würde und das klingt für mich immer nur crazy.
Und irgendwie so im Abstrakt ist es halt auch, glaube ich, so ein bisschen so diese Message, so Love conquers all oder so. Dieses Ding, wenn wir uns alle lieben und so, dann sehen wir sind alle gleich, was so einige Kumbaya-Leute voll predigen wollen, so funktioniert es nicht, aber okay.
Ja. Aber ich finde, das hat die Serie ganz gut hingekriegt, weil das ist ja einfach, also man denkt es erst, aber es ist ja auch nur eine Illusion.
Ja, obviously. Aber ich meine so,
aber genau.
Ja.
Also die Idealisierung allein schon davon.
So. Aber wenn du jetzt in einer Beziehung, einer festen Beziehung oder verheiratet, aber ja, es ist nicht mal so, als wäre eine Heirat nochmal irgendwie was Festeres, aber du bist in einer festen Beziehung, eure Guideline ist monogam, ihr beide, nothing more und die App kommt. Du kannst dich matchen lassen. Girl, irgendwo draußen ist dein Soulmate oder so, oder dein DNA-Mate, basically. So. Machst du das? Machst du es nicht? Und du bist glücklich in deiner Beziehung. Es ist nicht so, als wärst du irgendwie zu traurig. Du bist glücklich, es funktioniert alles. Ihr seid gerade abgeheiratet, wohnt zusammen, alles läuft gut. Weiß nicht, ihr seid davor, irgendwie darüber gesprochen, ein Kind jetzt zu bekommen oder whatever.
Was soll ich sagen? Ich finde es mega schön.
Meine Neugier,
mein Anxiety Brain würde mir gerade sagen, bist du dumm? Find es raus. Aber ich ruiniere mir vielleicht was. Und wie gesagt, was ist denn mein Match? Ein fucking Gangster oder so? I don't know.
Ein Gangster.
Ein Despot oder so? I don't fucking know. Du weißt es ja nicht. Und das ist so messy. Aber was macht man? Was würdest du denn machen?
Also ich würde es auf jeden Fall machen.
Mann!
Also meine Neugierde würde mich so krass killen.
Aber es ist einfach deine
Ich glaube, die ersten Wochen würde ich sagen, ach nee, das mache ich nicht. Ich bin glücklich hier. Aber jeden Abend liege ich dann im Bett, wir gucken uns in die Augen. Ich denke mir so, somewhere is out there. He's looking for me.
Looking for me.
Fitting, am I supposed to look for him?
Fitting for me.
Also ich würde auf jeden Fall, glaube ich, das mal. Aber dann, aber das Ding ist, dann denke ich mir so, ich will meine DNA auch nicht herausgeben. Das war mein erster Gedanke. Meine DNA will ich nicht herausgeben. Das ist halt auch. Ich meine, basically, all I know is, I'm genieren. So, ich muss meine DNA nicht hergeben für diese ganzen, ich meine, wir haben jetzt diese Ancestry, Heritage, whatever Sachen. Und das ist schon gruselig, weil ich meine, ihr habt meine DNA und ich meine, gebt diese an Dritte weiter und solche Sachen. Und es wäre meine genau dieselbe Angst bei dieser
Dating-App. Aber jetzt mal abgesehen davon.
Aber schon, wenn sie jetzt nicht machen würden. Also sie benutzen meine DNA und dann wird es weggeschmissen. Meine Neugierde will mich killen. Ja, ich könnte nicht, ich muss es herausfinden.
Also ich hoffe, dass das niemals möglich sein wird, ehrlich gesagt.
Oder aber ich würde es der Person, mit der ich zusammen bin, sagen.
Ja.
Und ich würde wollen, dass wir es zusammen machen. Das ist Weil das in Ding. Der Serie ist ja so, dass die Frau die DNA ihres Mannes einschickt und dann das Ergebnis bekommt.
Aber dann ist meine
Und sich
Frage,
dann mit dem Match trifft, um herauszufinden, was sie verbessern kann an sich selbst, um eine bessere Frau für den Mann zu sein. Und dann geht alles schief, bla bla bla.
Aber okay, dann habt ihr es jetzt abgesprochen und er sagt, nee, kein Bock, ich liebe dich. Dann willst du es trotzdem rausfinden.
Ich hab meinen Freund nämlich gefragt, weil wir haben die Serie zusammen geguckt. Ja, ja. Er wird es nicht machen.
Ich wusste es. Philipp ist genauso einer, der sagt,
I love you, I don't want anyone. So, I'll be stuck. Ja, aber ich würde jeden Abend denken, so, oh mein Gott. Nee, es wird mich auffressen. Ich könnte es nicht.
Ich könnte auch nicht. Ja, hey, gut, dass es nicht gibt.
Exactly.
Also wenn man nicht Single ist, beide Parteien Single sind und gar einfach, dann ist Schrott.
Weil ich meine, in der Serie war das dann halt auch so, dass die Freundin des verheirateten Paares, da hat der Ehemann ja die DNA, das war jetzt keine primäre Storyline in der Geschichte, aber das wurde gesagt, dass die blonde Freundin, die da auf der Geburtstagsfeier war, ihr Mann hatte doch seine DNA dahin geschickt und hat dann sein Match bekommen und hat seine Frau verlassen und war mit dem Match dann zusammen.
Oh, das habe ich nicht mitgekriegt, das habe ich nicht gut zugehört.
Genau, und deswegen hat sie sich so angemacht, so, warum machst du das, bla, mein Mann hat mich verlassen, so wird es, dass dein Mann dich verlässt, solche Sachen.
Ja, es valid reasons, valid points.
Aber ich meine, dann gibt es auch zum Beispiel ein anderes Szenario, da in der die Polizistin zum Beispiel ihre DNA oder ihren Match bekommt und sich mit ihrem Match dann austauscht und ihr Match lebt in Spanien, sie lebt in Großbritannien und zuerst haben sie da irgendwie Videochats und alles scheint ganz gut zu sein und werden auch sehr schnell flirtatious und so, weil anscheinend kommt auch das Gefühl, man muss sich nicht mal sehen, das Gefühl kommt einfach rüber, wenn man mit der Person kommuniziert. Und die verknallen sich aneinander und die Spanierin. Achso, Spanierin sagt dann, okay, ich komme dich besuchen, hat dann aber auf dem Weg zu ihr oder auf dem Weg zu der Bar, in der sie sich treffen wollten, einen Unfall, sie wird nur von einem Auto angefahren.
Ist im Koma.
Und ist im Koma ein paar Wochen. Genau. Und dann kommt so die Lebensstory basically von der raus, so, dass sie eigentlich verheiratet ist, dass sie Familie hat.
Hat behauptet, sie sind tot. So, und dann willst du weitermachen?
Ja, und dann erwacht sie halt wieder und möchte aber nicht drüber reden, also über die Dinge, die passiert sind, weshalb sie sich von ihrer Familie gelöst hat und keinen Kontakt zu der Familie hat und so. Und dann kommt halt dann am Ende, also kommt schon raus, weshalb sie sich abgewandt hat und basically weggelaufen ist. Und das sind aber trotzdem so viele Sachen, die halt so nicht ganz klar sind. Und sie entschuldigt sich halt auch nicht ganz klar. Auch nicht ganz klar, dass sie verheiratet war oder so.
Man ist jetzt unsterblich, jemand verliebt, den man nicht kennt.
Genau. Und du denkst dir so, alles sind Lügen. Und welche Lügen kommen, werden dann noch aufgedeckt und so. Nein, das ist halt so, das ist schon so das, was, ne, das einem so, weshalb man so skeptisch dann auch ist, aber obviously kann es ja zu solchen Szenarios kommen.
Für mich aber war die Serie sehr, ich mochte die gerne, weil du meinst, du warst nicht so sicher, aber ich mochte sie gerne, weil obwohl es eigentlich irgendwie Quatsch ist, glaube ich, mit DNA-Matches, war es trotzdem glaubwürdig, weil man wirklich gemerkt hat, diese Neugierde von den Leuten ist, weil die sich wirklich, ich glaube, dass die meisten Leute einfach nach Liebe sehen. Und Liebe, die hält bis zum Ende.
Ultimative, genau.
Und dann hat sie ja ihren besten Freund eben gesagt, I found your match. Und er war direkt so, was ja. Er, davor konnte er gar nicht mehr. Und das war wirklich, in dem Moment wirklich aufgehört. Er hat wirklich dann Sachen, die er nicht machen wollte, also mit der er nicht konform war mit seiner besten Freundin, hat er dann trotzdem gemacht, weil es ihn doch zu sehr gereizt hat, die wahre Liebe zu finden. Mm-hmm. Und das fand ich halt, an dem Konzept gefällt mir das am besten.
Ja, ja, aber meine Kritik war nicht das. Meine Kritik ist nicht die Storyline. Meine Kritik ist halt einfach, Character Development ist zu wenig. Mhm. Und ich finde, man hätte da ein bisschen mehr und Pace hätte man auch ein bisschen schneller machen können.
Ich hätte so einige, zwei Folgen mehr machen können.
Entweder zwei Folgen mehr oder die letzte Folge, weil das Finale, sorry, was war das?
Ja,
also, und dann diese komische, dramatische Sachen. I didn't get it. Aber ja, du hast recht. Ich fand das halt, was ich halt super gut auch fand, war halt natürlich diese Frage, warum ist das, warum reizt das so sehr? Mhm. Und das ist wirklich dieses Ding von, jede Person versucht, die ultimative Liebe zu finden,
let's be together forever.
Ja, diesen Traum oder diese Illusion von, wir finden eine Person, mit der wir für immer zusammen sind und alles ist immer gut und es ist unconditional love. Immer ist sie bedingungslos. Und das ist halt auch das, was uns die ganze Zeit suggeriert wird. Unser Soulmate ist da draußen. Und solche Dinge. Und ich meine, ich glaube überhaupt nicht daran. So, ich glaube nicht an Soulmates und so.
Ich glaube auch nicht an unconditional.
Ich glaube nicht an unconditional. Meine lieber Bedingungen. Es geht gar nicht. Also das, nee.
Also wenn ich sage Soulmates, ist es für mich, es gibt einfach Leute, mit denen ist man maximal kompatibel, so gut es geht im Vergleich zu anderen Leuten.
Okay,
und das wäre für mich Soulmate, weil wenn man einfach so krass kompatibel ist, aber unconditional, girl, unconditional, miss me with that. So.
Das ist auch eine Lügen-Story. Vor allem, ich meine, ich sehe das natürlich immer unter Betracht meiner eigenen Erfahrungen, vor allem als schwarze Frau und diese Lügen von unconditional love, das, was es mit uns halt auch macht als schwarze Frauen, ist, da ist irgendjemand für dich draußen. Gleichzeitig wird uns immer wieder gesagt und gezeigt, dass wir undesirable sind. Und ich habe das Gefühl, da aus diesem Grund lassen sich viele oder haben sich viele Frauen auch auf dieses Struggle Love eingelassen. Mhm. Dieses, ne, wir reden immer von Leidenschaft. Immer, dass irgendwas, da muss immer irgendwas wehtun, was mit Liebe zu tun hat. Und deswegen lassen Frauen halt, vor allem Frauen, so viel mit sich machen. Natürlich auch Männer, ne? Also wir können alle in toxischen Beziehungen sein, aber wir lassen uns halt super viel dadurch mit uns machen.
Mhm.
Weil wir glauben, man muss ein bisschen leiden, wenn man sich wirklich liebt.
Und so.
Ja, genau. Und immer auch so, wenn du, keine Ahnung, irgendwelche Videos siehst auf Instagram oder YouTube oder bla 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 von Paaren vor dem Altar, die heiraten, immer, wir haben das durchstanden, wir haben die krassesten Sachen überstanden, du bist mit mir durch wirklich die Scheiße gegangen und so, du bist die Frau für mich, weil du mit mir wirklich alles gemacht hast und so, und du warst mein Backbone und so, immer die Sachen, die Frau für den Mann war und was sie alles immer hingenommen hat und solche Sachen.
Und es ist halt so weird, weil okay, und das wird jetzt dann so hochgehalten, so, oh, wir haben das und das überstanden und dieses, jenes, und wir sind durch dieses, jenes gegangen und deswegen ist unsere Liebe unique und deswegen ist unsere Liebe besser, weil sie allem standhält, aber kann man einfach nicht auch einfach verliebt sein,
kann
und
man
es
auch
geht
gechillt?
Einem gut und man chillt?
Kann man einfach gechillt sein, aber
ist
nicht
geiler?
Ich muss ehrlich zugeben, ich war jetzt, es ist nicht, dass ich consciously, also selbst, also bewusst der Meinung war oder mir bewusst war, dass ich irgendwie leiden muss und irgendwie durch irgendwas gehen muss, damit es Liebe ist. Aber ich dachte mir, obviously, es gehört dazu. Mhm. Und dann kam ich mit meinem Freund zusammen. Und es war so anders. Es war easy. Es war kein Struggle. Wir konnten alles miteinander kommunizieren. Wenn ein Problem ist, einfach reden und so. Und ich habe durch ihn halt gelernt, auch zu kommunizieren, besser zu kommunizieren und zu wissen, selbst wenn es unangenehm ist, da ist auf jeden Fall so ein Safe Space, da ist eine Person, mit der ich sprechen kann, auch wenn es für uns beide unangenehm ist oder für ihn nur unangenehm ist oder andersrum. Und nicht immer hier Struggle und hier alle sind hier durch die Scheiße gegangen und so. Nee, da bin ich nicht mehr da, nee, da gehe ich überhaupt nicht mit. Und es kommt, ne, wie auch in der letzten Folge gesagt, auch mit diesen Standards. Vor allem, dass schwarze Frauen dann ihr Standard runterdrehen müssen und Hauptsache so runterdrücken wie möglich, damit da wirklich bar am lowesten Point ist, sodass jeder drüber steppen kann. Mhm. Und dann gehen wir die ganze Zeit durch die Scheiße.
Ja. Weil wir sind ja die Starken und wir sind immer für die Leute, das was? Nein, ich will auch ein easy Leben haben. So, warum struggle love? Das ist wirklich für mich. Und ich glaube, dann gibt es einmal das und dann, glaube ich, gibt es auch Leute, die, weil das eben so krass romantisiert wird, einfach struggle love einfach fabrizieren. So, also ich glaube nicht, dass es jetzt einfach nur Spaß ist. Ich denke, es ist Spaß, aber also ich glaube, in einer toxischen Beziehung ist oft mindestens eine Partei hat definitiv wahrscheinlich internal struggles, vielleicht mental health issues, was auch immer, sowas. Mhm. Aber die Person, die möglicherweise davon nicht so schwer betroffen ist, perpetuated das und unterstützt das ja auch, weißt du? Und es ist, also dieses wirklich, dieses Romantisieren von, ich kann die Person sein, die dir hilft. Ja, genau, was?
Die Retterperson.
But are you a certified specialist? So? Ist so. Also man muss sich wirklich mal fragen, wie man erstens für sich das Leben einfacher machen kann, weil so don't mistake selfishness with, so weißt du, sich selbst respektieren und sich um sich selbst kümmern. Und zweitens, man das eigentlich auch der Person, die eben diesen Struggle hat, vereinfachen könnte, beziehungsweise dadurch Besserungen hervorrufen kann. Also, weil natürlich will man in einer Beziehung möglicherweise auch internal struggles zusammenlösen und so. Aber für manche Sachen ist man einfach nicht qualifiziert und für manche Sachen ist man nicht stark genug und macht sie vielleicht sogar schlimmer, als sie hätten sein müssen, wenn man einfach die toxische Person perpetuated und bestärkt. Ich meine, es gibt verschiedene Arten von toxischen Beziehungen, wo man dann als Betroffener nicht so einfach rauskommt, aber spezifisch jetzt für solche Situationen, weißt du?
Sollten wir vielleicht mal klären, was toxisch sein könnte in einer Beziehung, was eine toxische Beziehung vielleicht ist und so.
Ja. Ich hätte jetzt gesagt, also die offensichtlichen sind Verbal Abuse und Physical Abuse.
Mhm. Abuse-Grund, ja.
Dann würde ich sagen Neglect, also einfach dieses Ding, wo man...
Gehört da auch ignorieren?
Ja, okay. Also Ghosting in der Beziehung, so wo man sich denkt, was? Was noch?
Das sehr einseitig Leben in der Beziehung, also eine Person in der Beziehung ist immer die loaded, also die immer alles auf die andere Person ladet die andere Person muss alles schlucken und ihr eigenes Leben und das Leben der anderen Person mitleben und auch mit lösen, also die Probleme.
Ja. Ich würde auch sagen, unausbalancierte Energien im Sinne von maskuline und feminine Energie.
Ja.
Also dass man nicht zulässt, dass das in der Balance geben kann und einer muss die Rolle übernehmen, der andere die.
Ja, und auch Codependency.
Mhm.
Dass wenn man abhängig voneinander ist und alles um sich herum vergisst, Freundschaften, Familie, alles wird nicht mal mehr sekundär, alles hat gar keinen Platz, findet gar keinen Platz mehr, weil die Person, mit der man in einer Beziehung ist, alles einnimmt.
Mhm.
Und ja, das sind bestimmt gibt es auch noch andere Sachen. Also ich meine, es gibt so viele Essays, ne, Video-Essays, grundsätzliche Texte, Berichte und sowas dazu.
Mhm.
Und da kommen halt auch viele Dinge auch zum Vorschein, die auch ich zum Beispiel nicht als toxisch oder so in erster Linie wahrgenommen habe oder so. Also auch so Dinge, was Kommunikation angeht und so. Und dass, wenn ich mich auch vielleicht zurückziehe in der Beziehung, wenn es zum Beispiel vorher einen Streit gab oder eine Diskussion gab, ohne vorher zu melden und zu sagen, ich muss mich kurz zurückziehen, weil ich erstmal meine Gedanken sortieren muss und erstmal klarkommen muss, bevor ich das, was ich empfinde und so, klar ausdrücken kann und so. Solche Dinge. Also es ist schon, viele sagen, ja, ich lebe jetzt in einer gesunden Beziehung, aber manchmal ist es sehr schwer, in einer gesunden Beziehung zu leben, weil du musst dich selber auch stark reflektieren und dann halt auch gucken, was sind, wie sind unsere Strukturen in unserer Beziehung und was ist zum Beispiel ein Red Flag und was nicht. Und Dinge, die wir dann auch internalisiert haben oder auch Trauma in der Kindheit und so spielen dann halt auch voll krass mit rein.
Also es ist halt dieses Ding, wo man einfach oft sagt, man muss erstmal irgendwie, man muss mit sich selbst erstmal arbeiten, bevor man irgendwie sich zu jemand anderen committen kann, weil wenn man, also das ist halt auch ein lifelong struggle für manche und kann innerhalb einer Beziehung definitiv auch gemacht werden, aber muss sich dem, glaube ich, erstmal im Klaren sein, so, ob man jetzt gesund ist oder nicht.
Mhm. Ja. Aber spielt es, aber manchmal ist es halt natürlich auch so, es ist halt immer verschieden, manchmal merkt man das halt dann in einer Beziehung und dann kann man das, reflektiert man das und denkt sich so, okay, fuck, I need help, let me get help, bla bla bla. Und manchmal macht man das vorher selber, weil man weiß, welche Baustellen man hat und dann sagt, lass mich meine Baustellen erstmal alle abarbeiten, bevor ich mich aktiv auf der Suche nach einer Beziehung mache oder in irgendeine Beziehung begebe.
Das hat ja jeder so und die kommen natürlich auch in einer Beziehung hoch. So,
aber was hältst du von dem Satz, vor allem, ich gucke ja voll gerne Drag Race und RuPaul sagt ja immer, if you don't love yourself, how the hell you gonna love someone else? Und meine Frage ist, stimmst du damit voll ein? Macht es für dich, ist es für dich sinnig? Und so, weil ich halt auch viel drüber nachgedacht habe, weil ich meine, es ist nicht, RuPaul ist nicht die einzige Person, die das sagt. Das sagen auch einige Personen.
Yeah. Jein.
Da bin ich auch.
Weil ich glaube, so ein Grund Respekt vor sich selber muss irgendwie schon da sein, um sich überhaupt auf irgendwas einzulassen. Weil wenn du dich gar nicht liebst, dann wirst du auch niemals glauben, dass die andere Person liebt. Aber muss man jetzt denken, I'm the baddest bitch in this world? Glaube ich auch nicht, weil ich glaube, man kann auch lernen, sich zu lieben, wenn man sieht, dass man geliebt wird.
Exactly. You know? Das denke ich nämlich auch, weil ich hatte mir mal so, okay, muss ich bei 100% sein, bevor ich mich in eine Beziehung begebe oder so, sonstiges. Also. Und ich sehe das ja auch ähnlich mit Freundschaften. Sonst müsste ich ja 100% bei allen zwischenmenschlichen Beziehungen sein. Und meistens dadurch, dass halt viel auch einfach gespiegelt wird, Dinge, die wir vielleicht auch über uns nicht wissen oder nicht sehen, ist das natürlich nochmal eine Bestärkung, zum Beispiel eine Bestätigung, wenn wir sie durch andere erfahren. Also ich würde sagen, obviously, wie du auch sagst, ein gewisses Maß an Respekt vor sich selbst und eine Wertschätzung auch von sich selbst, bevor man halt irgendwelche zwischenmenschlichen Beziehungen eingeht, because they're gonna walk all over you.
Ja, voll. Aber es ist halt, wie ich auch in der letzten Folge gesagt habe, so, dass ich zum Beispiel einfach so den Prozess für mich gemacht habe, so jetzt to accept and love myself, so. Aber natürlich ist der letzte Step, das ist reciprocated. Wie heißt das auf Deutsch? Ausgeschüttet. wiedergespiegelt wird. Ausgeschüttet. Participation.
Oh Gott. Okay. Ja, vielleicht.
Wie siehst du denn eine gute Beziehung? Also, was glaubst du, was dazu gehört, um irgendwie ja durchs Leben zu kommen, I guess, mit jemandem zusammen? Weil alles perfekt wird es ja nie sein.
Genau, alles perfekt wird es nie sein. Also, ich meine, ich kann das jetzt nur anhand meiner Beziehung und wie ich vorige Beziehungen erlebt habe. Und das ist für mich ein Unterschied wie Tag und Nacht, muss ich ehrlich sagen. Auf jeden Fall eine gute Beziehung kommunizieren zu können. Ich muss wissen, dass ich hier alles klar und deutlich kommunizieren kann. Dass ich auch Raum habe für meinen Frust, meine Wut. Dass ich das äußern kann, wenn irgendwie zum Beispiel draußen was passiert ist, komm nach Hause, ich darüber sprechen möchte, dass ich es auch kann. Dass ich auch fluchen kann und sowas. Und habe aber auch, dass ich halt auch in Ruhe gelassen, also jetzt nicht bei Streit oder so, aber dass ich halt meine Unabhängigkeit von der Person habe, dass ich meinen Space habe, dass ich meinen Platz, zum Beispiel ich wohne jetzt mit meinem Freund zusammen, aber dass ich einen Platz in der Wohnung habe, wo ich meine Sachen machen kann, Dinge, die mir gehören, dass ich weiß, ich werde Stunden am Tag in Ruhe gelassen, meinen Scheiß zu machen und wir sind nicht zusammengewachsen oder so, müssen nicht immer alles zusammen machen, sowas. Das ist für mich das gehört für mich zu einer guten Beziehung. Aber obviously ein gutes Liebesleben, also ein gutes Liebesleben gehört zu einer guten Beziehung. Guten Sex gehört zu einer guten Liebesbeziehung. Ich meine, oft wird dann auch mal gesagt, ja, wenn man sich liebt und so und der Sex dann nicht so gut ist oder so.
Ich
dann
weiß nicht, ob ich mich dadurch
strugglen kann. Sex gehört zu meinen Top 3. Wenn er nicht ausreichend befriedigend ist, dann könnte ich es nicht für immer machen. Mhm. Sonst müssten wir andere. Das Ding ist, es kann auch sein, dass unser Sexleben nicht toll ist. Auch vollkommen okay.
Dann müssen wir über andere.
Wir müssen ausweichen. Exactly. Nachdenken. Es geht nicht, dass du mich in einer monogamen Beziehung festhältst, klammerst und ich in einem Käfig eingeschlossen bin und nichts anderes machen darf, wenn wir keinen Sex zum Beispiel hätten. Mhm. Sowas zum Beispiel.
Ja, ja, voll. Also ich bin ja, also ich stimme dir da voll zu, ich bin und immer noch
simpel muss die Beziehung
probably gonna
sein.
Die on this hill, so, aber dieser Aspekt von Freundschaft, I guess.
Oh ja, yeah, obviously.
Weil diese Beziehung, wo du dann so, natürlich macht man auch manchmal Sachen, die man der Gegenüber nicht mag, natürlich mag man auch nicht komplett alles, was der andere mag, ist ja auch bei seinen Freunden nicht so, aber dieses Trophäenverhalten, wo man irgendwie nur, weiß nicht, sexuell attraktiv, attracted zueinander ist und Quality Time nur darin besteht, auf Candlelight Dinners zu gehen. I'm sorry, I don't see it. So,
ja, so. Nee, ich muss, genau, das, du hast recht. Ja. Ich muss auch mit der Person, mit der ich zusammen bin, befreundet sein. Weil, wozu führen wir dann die Beziehung?
Ja, Mann.
Basically. Ich meine, wir sind Freunde und haben Sex, basically, so. Mhm. Das ist das, was uns zusammenhält.
Ja. Und ich finde, man vergleicht ja auch, also natürlich ist keine Beziehung vergleichbar, aber man vergleicht seine Beziehungen, die man hat mit seinen Freunden, mit seiner Familie, mit seinem Partner.
Und mit alten Beziehungen.
Du weißt ja, mit wem du the best time hast, so. Und wenn ich mit meinem Freund eine bessere Time habe, also ja, grundsätzlich.
Why do I need you?
Dann, exactly. Bei Sex kann ich auch von woanders.
Exactly.
Ist so. Also.
Deswegen, ja.
Me personally.
Ja, ist halt, ja, ja ist so.
Ist so, wirklich. Ich meine, bei dir kommt natürlich auch noch die Komponente dazu, dass du halt mit einem weißen Mann zusammen bist. So. Glaubst du, dass da, also was ist das ein, also ich glaube eh, dass es ein Issue ist, aber wie würdest du sagen, oder muss ja auch nicht auf dich spezifisch sein, aber wie glaubst du, dass das ein Issue sein kann? Oder welche Vorzüge hat es vielleicht
auch? Also bei Interracial Relationships ist immer so das Ding, also um ehrlich zu sein, ich persönlich wollte nie in einer Interracial Relationship sein. Ich habe mich nie mit einer weißen Person gesehen, weil ich es auch an meinem Dating Leben oder Verhalten auch abgelesen habe. Ne, wie ist so eine Dynamik, wenn ich date und so, und für mich waren, um ehrlich zu sein, weiße Männer vor allem nicht an oberster Stelle.
Ich mach demnächst einen Clownfilter auf dich.
Ja, ich meine, mit einem weißen Mann zusammen ist auch vollkommen okay. Ja, ist auch meine glücklichste und beste Beziehung bisher. Aber einfach war, ich hatte es nicht einfach so auf dem Radar. Es war nicht.
Ja, ja, klar.
I wasn't looking for it. Und dann ist es passiert und dann, ja, ist auch okay, ist auch schön und so. Das Ding ist, was mich sehr nervt, ist. Es hat nichts mit ihm zu tun, es hat vor allem mit anderen Menschen zu tun, dieses Ding von oh mein Gott, ihr werdet so toll, ihr werdet so diese Kinder bekommen und sowas. Ja? Solche Sachen. Und das ist so eine Sache, die mich nervt, aber auch die Sache von, ja, weil ich habe auch nie irgendwie, keine Ahnung, es geht auch niemand an, mit wem ich zusammen bin, ich muss auch keiner Person zeigen, mit wem ich zusammen bin oder sagen, aber das kam dann irgendwie, machte so ein bisschen die Runde und dann hat mich eine Person angeschrieben oder haben wir telefoniert, ich weiß nicht, auf jeden Fall hat die Person mich gefragt, ob ich überhaupt pro-black sein kann, jetzt wo ich mit einem weißen Mann zusammen bin. Und ich dachte mir so, warum muss diese Frage kommen? So. Also, vor allem, das Ding ist vor allem auch, sorry, aber ich mache da einen Unterschied, vor allem an eine schwarze Frau. Warum?
Für eine Dark-Skin-Schwarze Frau.
Exactly. Was mich immer am meisten nervt, ist dieses Ding von, wir leben hier in Deutschland, ja? Also, wir leben jetzt nicht in einem Traumland, wo ich mir tatsächlich jeden auswählen kann, wie ich möchte.
Auch sagt, ja,
und der dann auch sagt, ja, bitte, please, I want you, you are the one for me. Mhm. Ist halt nicht der Fall. So. Mein Datingpool ist nicht unendlich groß, erstens. Dann kommt noch hinzu, dass ich, wie in der letzten Folge schon gesagt, 1000 Kriterien habe, die zu erfüllen sind, ja? Vor allem von dem Mann. Und ich nehme natürlich das, was am besten auf mich passt, was am besten zu mir passt. Ich habe das Gefühl, ich habe das gemacht. Ich bin super glücklich in meiner Beziehung und muss mich die ganze Zeit erklären. Ich muss mich Gott sei Dank nicht die ganze Zeit erklären. Ich bin halt Gott sei Dank. Ich muss auch dazu sagen, ich bin halt auch nicht aktivistisch oder so unterwegs und so, weil ich weiß, dass sobald herauskommt, weißer Mann,
kommen solche Fragen. Ich kann anscheinend nicht schwarz genug sein für alle, weil ich mich für einen Colonizer entschieden habe.
Was ich halt so wild finde, ist so, das ist ja dann auch wieder dieses Ding von, und nicht zu sagen, dass Beziehungen mit schwarzen Männern scheiße sind, so, aber das ist dieses Ding, entscheide dich für Struggle Love, als dass es mit deinem Weißen zusammen ist.
Ja.
Warum?
Genau.
What for?
So.
So, kriege ich ein Badge dafür, dass ich mit einem schwarzen Mann zusammen ist, wenn die Beziehung möglicherweise scheiße ist?
Zum Beispiel, weißt du? Und auch dieses Ding von, hier Black Nation, we need to procreate und all das und so. Ist ja auch ein toller, ist ein okayer Ansatz und so. Und I get it. Mhm. Ich weiß, woher das kommt. Mhm. Aber wenn ich als Brutkasten nur gesehen werde für eine Black Nation,
danke.
Und vor allem, wenn das Kind, was ich gebäre, ob es jetzt mit einem Weißen, zum Beispiel mit einem Weißen, mit einer weißen Person ist oder einer Schwarzen, es kommt aus meinem Schoß.
Ja.
Ich bin die nurturing, caring person. Yeah. I'm the black person. Baby's in this.
Still gonna be brown
It's gonna be black, believe me.
Yeah.
Ja, und andersrum bezweifle ich es manchmal. Mm-hmm. Meistens eher.
Oft.
So.
Häufig.
Aber abgesehen davon, in einer interracial relationship, was auch meistens sehr interessant ist, weil ich will jetzt auch gar nicht tun, so als würde ich in irgendeiner sehr prekären Lage dating-wise sein, weil es ist all that we see. Dieses Swirl Love und interracial relationships und so. Und eine Zeit lang sind mir auf Instagram dann auch immer solche Kanäle, Profile gefolgt. Ich dachte mir so, I don't need to see that. I don't want to interact with you. Auf YouTube
what
immer.
What it's like to be in an interracial relationship.
Me and my white wife. Me and my white boyfriend und so. Das interessiert keinen Schwein.
Also, okay, ich denke mir so, okay, diese Nische ist irgendwann geboren aus einer Necessity. I get that. So. Aber jetzt habe ich das Gefühl, sind wir an einem Punkt, wo es einfach nur glorifiziert
wird.
Ja,
es ist ekelhaft.
Ja.
Und die zeigen ihre Kinder, tun ihre Kinder überall hin, so guckt auf das Werk, basically, das wir geschaffen haben.
Es spielt keine Rolle bei uns. Und das ist auch eh eine sehr problematische Narrative, sowas, ne?
Hella problematic, so. Und ich muss auch sagen, sorry, es ist halt auch hart, mit der weißen Person zusammen zu sein, weil obviously, selbst wenn die weiße Person, mit der du zusammen bist, so toll ist, their family? Du musst deren Familie auch noch checken.
Mhm.
Ja? Who's the racist one in the family?
Weiße Counterpart, die Familie checken.
Nee, nicht, dass du checken musst, von wegen, was hast du gesagt, aber okay. Du musst checken, wer ist in dieser Familie, wer hat welche Gesinnung und so.
Ja.
Weil das war mein erstes...
Klar.
War mein erster Gedanke. Ich war vorher noch nie mit einer weißen Person exklusiv zusammen. Mhm. Und dann Familie auf einmal kennenlernen, so in irgendeinem Dorf und so.
Mhm.
Ja, kurz davor noch schön Get Out geguckt und so. Und dann dachte ich mir so, fuck my life.
Mann.
So. Und ja, also es hat mich wirklich mental schon manchmal ein bisschen abgefuckt und ich hatte keinen Bock drauf. Und es ist halt manchmal auch hart, einfach so als einzige schwarze Person dann in einer weißen Umgebung zu sein und so. Und es nervt halt auch manchmal. Andererseits gibt es dann halt auch so Sachen, die mich nerven, wie dass und ich weiß nicht, ich will es auch nicht so doll werten, weil ich kann verstehen, woher das kommt und woher diese Desire kommt, aber dieses erstmal aus, wenn man Männer datet, aus einer Male Gaze, aber gleichzeitig auch aus dieser Colonizer Gaze, being loved by a colonizer, und das als wertiger, als besser oder so zu bewerten oder auch immer so Gespräche zu hören, in denen dann schwarze Frauen vor allem dann sagen, ja, und durch meinen Mann habe ich meine Haare lieben gelernt und weil er meine Natural Hair so toll findet und so. Und das sind immer so Gespräche, die mich wirklich zum Kotzen bringen, weil ich mir denke so, also braucht es einen weißen Mann, der dir sagt, dass du schön bist, um zu glauben, dass du schön bist. Und auf der einen Seite kann ich natürlich verstehen, woher die Sage kommt, wenn dir von der Welt was anderes gesagt wird. Aber gleichzeitig ist es halt auch sehr problematisch.
Ja, Mann.
Ja,
ja Mann. Cringe-Material.
Wenn mein Freund mir sowas gesagt hätte, dann hätten wir nicht zusammen sein können.
Mann!
So.
Ja, ich... Ich lache, weil ich natürlich Philipp kenne. Deswegen finde ich es immer, die Vorstellung immer sehr lustig.
Ich meine, er sagt mir natürlich, was er schön an mir
findet, ja, natürlich,
und so.
Und was er ja
grundsätzlich auch präferiert, aber nur aus bestimmt aus wirklich so sentimentalen.
Nicht, genau. Und nicht aus, als und Versicherung. Nicht,
ja,
ja, ich finde dich auch als schwarze Frau.
Genau.
Bisschen, was? Wo ist sie?
Ja. Und ich meine, das ist jetzt auch ein Trend, der halt voll krass zum Beispiel auf TikTok aufkam, wo dann weiße Männer denken, die sind so richtig krass, wenn sie so sagen, oh, I love them Nubian dark chocolate queens.
I wanna lift them up. And was? Ja,
Kotzwirk?
So, it's halt for the wrong reasons. Und natürlich ist es wünschenswert, dass alle möglichen Ethnisse, die auch schwarze Frauen gut finden, begehren, was immer, aber...
Nicht
na,
so,
nicht
we don't need that.
Ja, come on, this ain't that hard. So.
Vor allem, wir sind viel, ich finde auch grundsätzlich jetzt in diesen ganzen Diskursen, die wir überhaupt haben, schwarze Frauen sind da viel weiter jetzt, ja? Yeah, we're about that life, we love ourselves now und jetzt denken weiße Männer, die können mit ihrem bare minimum wieder irgendwelche Videos machen und uns versichern, dass wir schön sind, yeah, und so. Wir wissen das jetzt, danke. So.
Kein bare minimum from the black man, bare minimum from the white man. So was?
Aber das ist so, ja, das sind so meine Gedanken.
Und die
so
anderen bei Minimums kann ich nicht sprechen.
Ja, because I don't know.
So,
habe
ich nicht so viel Erfahrung mit.
Ja, aber das sind so, keine Ahnung, so ein bisschen meine Gedanken zu diesen ganzen interracial Dingen. Und ich meine, vielleicht alles so ein bisschen, keine Ahnung, so Hot Topic, aber auch die Frage mit Kindern und so, weil ich hätte gerne Kinder und so, wenn ich jetzt eigene Kinder zum Beispiel bekäme, vor allem jetzt mit meinem weißen Freund und so. Mhm. Obviously, I don't know, wie sie aussehen werden. Die könnten auch dark rauskommen und das wäre voll schön. Aber meine Gedanken so, ne, als wenn ich ein Light-Skin-Kind habe, auch diese Dynamik und wie gehe ich damit um und vor allem mit diesen ganzen Privileges und sowas und Colorism und all das. Und ich möchte halt wirklich on top sein und das halt auch irgendwie gut meistern können. Mhm. So.
Wie halt dieses das Video, was du mir geschickt hast, wenn ich die Great-Great-Grandmother, okay, als schwarze Frau und mein Great-Great-Great-Great-Enkel irgendwo da draußen ist, ja, mittlerweile weiß und sagt...
Und mich claimed.
Und ich claimed als, I have some black in me.
I'm a haunt you.
I will come back.
Und das Ding ist, es ist ja... Ich meine, ich halte mich jetzt auch seit Anfang des Jahres auch viel auf TikTok auf, muss ich sagen. Und das ist halt auch, was oft passiert, dass Menschen, die weiß gelesen sind, sie sind weiß, basically. Mhm. Die sind ein Achtel, ne, wenn man es so runterbrechen will, ein Achtel schwarz und claimen, schwarz zu sein. Mhm. So. Ich meine, das ist nochmal ein ganz whole other topic, weil ich habe voll lange drüber nachgedacht, weil die Frage ist, was ist weiß, was ist schwarz und ob es die, ne, dieses ist alles ein Konstrukt und ein Konzept und so und wir werden nur schwarz als schwarz gesehen, weil wir halt also, physisch so aussehen, wie wir aussehen.
Und das ist halt das Ding, Phänotypen ist in der Debatte, in diesem Gespräch auch wichtig, weil natürlich macht es nicht nur die dunkle Haut, es macht auch deine Features, es macht auch deine Haare, aber wenn nichts davon schwarz ist.
Genau, und ich meine, es ist sehr highly racist, diese One-Drop-Rule, zu sagen, alles, wo ein Tropfen, in Anführungszeichen, schwarzes Blut, in Anführungszeichen, drin ist, ist schwarz.
Weil man claimt es dann, weil wenn es convenient und cool ist, aber du hast in jeder Sekunde deines Lebens, könntest du immer sagen, nö, stimmt
gar nicht. Und wir müssen alle jetzt, ne, als schwarze Menschen müssen wir alle jetzt mit unterclaimen, im Schwarz sein und so. Und ich will auch niemandem irgendwie eine schwarze Erfahrung und sowas absprechen. Aber so alles zu claimen, auch Menschen zu claimen, die überhaupt nicht weiß sind, die überhaupt nicht schwarz phänotypisch mehr aussehen und die für uns sprechen zu lassen, was auch oft geschieht, weil es sind halt Light-Skin-Personen, Mixed-Personen, die für schwarze Menschen sprechen und wenig Dark-Skin-Personen. Ja. Ist halt schwierig, aber auf der anderen Seite finde ich es natürlich auch schwierig, weil es ist halt aber das Ding ist, weil es halt alles ist alles racist ausgedacht. Aber das Ding ist halt auch, dass weiße Leute jetzt auch auf einmal anfangen, Ambiguity zu claimen, so von wegen, wissen wir auch nicht mehr, das ist aber cool, komm, wir claimen das jetzt zum Weißsein und so. Und es ist halt super schwierig, es ist so ein super schwieriges Thema.
Ich fand es damals interessant, es ist ein bisschen tangent, aber ich fand es auch interessant, während Black Lives Matter im Sommer und so, hat Troyan Belisario, das ist eine Schauspielerin, die war auch bei Pretty Little Lies, das ist, falls jemand Pretty Little Lies geguckt hat, die Spencer gespielt hat, die ist mega reiche Mädel, ihre Mutter ist schwarz, ne? Und sie hatte halt natürlich sich auch zu BLM geäußert, macht auch viel in der Hinsicht und sagt ganz klar, ich bin nicht schwarz. Ich weiß, dass meine Mom schwarz ist, aber keiner auf diesem Planeten würde mich jemals sehen und denken, ich bin schwarz. Und in den Kommentaren war es viel von schwarzen Leuten so, ja, your mom is black, that's why you're black. Und dann hat sie halt auch ganz klar nochmal erklärt, so, ich kann es nicht claimen, weil ich in meinem gesamten Leben noch nie darunter gelitten habe, so. Auch wenn sie natürlich weiß, ich habe schwarze Familienmitglieder, also Direct Blood Familienmitglieder. Aber es sind alles Secondhand Experiences. Aber es sind Secondhand Experiences. Ja. Und es ist halt mega wichtig dann, wenn es der Fall ist, an seine Kinder eben auch weiterzugeben. So. Voll ausgeartet.
Ja, okay, kommen wir zurück. Vielleicht sprechen wir auch irgendwann mal darüber. So. Mhm. Ja, keine Ahnung, welches Thema, Colorism und dann so ein bisschen ausschweifend, aber vielleicht sprechen wir mal irgendwie darüber, ist auch interessant. Ja, aber wo waren wir stehen geblieben bei interracial relationships und so. Und jetzt kommt ja Gott sei Dank so ein Anflug von Black Love und das wird jetzt Gott sei Dank auch so in den Medien in Deutschland gezeigt. Und auch, genau. Ja. Und Paare zu sehen, in denen beide Darkskinned vor allem sind und so. Da muss ich auch mal sagen, das erfüllt immer so ein bisschen so mein Herz auch. Und ich denke mir so, ja, endlich irgendwie gute eine Repräsentation auch dafür. Und auch die, so ein bisschen die Gesinnung auch von jungen Männern, die mit schwarzen Frauen zusammen sind und
Ja, ich finde es halt hat auf jeden Fall auch so Sezierungsbedarf. Es gab ja diesen Kurzfilm, der letztes Jahr rauskam. Ich habe vergessen, wie er heißt. Vielleicht heißt er Danke. I'm not sure.
Ah, ja. So? Ich glaube, der hieß Danke.
Guten Danke. So ist der Film. Nach einem kurzen Lookup. Und ich fand das auf jeden Fall interessant. Also, weil ich das in Deutschland ehrlich gesagt noch nie so thematisch gesehen habe. Honestly, never. Und ich fand auch die Honesty da drin sehr gut, als dann diese, ich habe den Film leider nicht zu Ende geguckt, aber als dann diese Sequenz kam, wo der Typ, der in dieser neuen Beziehung ist Mixed oder Lightskin und die Frau, in die er sich verliebt hat, ist Darkskin. Und er quatscht dann mit seinem anderen Homie, der auch schwarz ist, ja, und ich finde, vielleicht ist es auch noch gut anzumerken, dass er auch Darkskin schwarz ist. Und die haben diese Konversation und er meint so, ey, ich habe mich einfach verliebt und dieses jenes. Und er so, und ist sie weiß, bla 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 bla. Und er so, nee, Mann. Und der Typ, der sein Homie, sein Darkskin Homie, ist dann so, ja, aber du weißt ja, die sind sich schwierig und so, bla bla bla. Und dann kommst du halt mit diesen ganzen Stereotypen, wie schwierig und anstrengend schwarze Darkskin Frauen sind. Und am Ende beult es natürlich aber auch down, dass es um Schönheitsideale natürlich geht. Von einem Darkskin-Mann. Und ich fand aber die Honesty ganz nice, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, wie solche Gespräche einfach auch im echten Leben ablaufen. Und dass es erstmal angezweifelt wird und dass man aber einfach, weil es ist eigentlich der logische Schritt, wenn man selber schwarz ist, auch jemanden Schwarzen auszusuchen.
Mhm. Ich glaube, der Film ist sogar von einem schwarzen...
Ist das nicht von einer schwarzen Frau? Also sie hat den geschrieben und er hat den gemacht.
Genau.
Die Kurzgeschichte ist von Elysian, der Film von Emmanuel
Amoako Janssen. Genau. Da wolltest du...
Ja, habe ich ja schon jetzt.
Ach so, okay, also, sorry.
Das war so mein Punkt dazu. Dass es einfach wichtig ist, das so zu porträtieren und auch die Wahrheit zu porträtieren, weil wir sind eben nicht an dem Punkt, wo wir sagen, Black, also man darf es jetzt auch nicht so überglorifizieren, dass es schon immer so war, weil es ist nicht so. Und es bewegt sich gerade sehr langsam wieder
erstens, in die Richtung. Erstens das und zweitens, ne, alles immer Black Love und so, und we're all black, but still there's colorism.
Exactly.
Ja? Und colorism functions good and well. So. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. So. Und wir reden viel zu wenig drüber. Und tun immer so, als wäre das kein Problem. Aber die meiste Zeit sind Menschen, die dann, also in der schwarzen, in Anführungszeichen, Community, because I don't believe in this community thing, ist, ja, aber wir sind ja alle schwarz, bla 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 und so, aber behandeln das die ganze Zeit so, wie weiße Menschen Rassismus behandeln wollen.
Schwierig. Sehr schwierig. Genau. Und wieder das Ding, wo man Black Love nicht mit Struggle Love verwechseln darf. Das shit ain't love. It's a struggle.
Und es gibt so viele Beispiele von Black Love heutzutage, wo es ist kein Struggle. It's not a struggle. It doesn't have to be. Ist nicht so. Muss nicht so sein.
Wir können alle in Peace und Glück leben.
Aber wenn wir bei Struggle Love gleich sind, wollte ich über eine Sache sprechen, die lief jetzt letzte Woche oder vor 2 Wochen. Und das war dieser Derrick Jackson.
Oh Gott. Für die, die Derrick Jackson nicht kennen, ich kenne ihn auch nicht. Aber so grob, was ich mitgekriegt habe, er hat Bücher geschrieben, hat einen YouTube-Account, wo er schwarzen Frauen basically Tipps gibt, toxische Relationships zu avoiden, scheiß Männer einfach also aus dem Weg zu gehen und so. Also wirklich, practice nicht, was er preacht.
Und aber macht Millionen.
Macht
richtig Kohle damit, schwarzen Frauen zu sagen, wie sie in Beziehungen sein sollen, was sie machen sollen, um Dinge zu entgehen, welche Red Flags, whatever. Ja, und also, jetzt kam raus, dass er zwei seiner Sidechicks haben sich gemeldet, Interviews gegeben und haben halt alles aus ihrer Sicht erzählt. Sie wussten selber nicht, dass er verheiratet war. Oh. Er hat auch nie bis dato gepostet. Er hat niemals gepostet von seiner Frau. Es gab keine Fotos, nix. Also er musste wirklich diggen, um es herauszufinden. Und das kam jetzt alles heraus. Sie haben die Interviews gegeben und seine Reaktion darauf war, ein YouTube-Video zu posten mit seiner Frau anwesend. Und er hat die meiste Zeit gesprochen, also die 3/4 des Videos hat er gesprochen und dann durfte sie ganz am Ende irgendwie was sagen. Da gab es halt auch viel Kritik und da wurde auch viel diskutiert über das Video und wie beide halt in dem Video aussahen. Ein ganz großes Problem ist und war, dass er halt vor allem die christliche Religion die ganze Zeit mit reingezogen hat. The devil wanted to break us apart. Sowas basically. Also, dass der Devil anscheinend schuld daran sei, dass er gecheatet hat. Mhm. Und er hat auch oft in dem Video von der dritten Person, von sich in der dritten Person gesprochen. Mhm. Was sehr befremdlich war. Und
man merkt, mit dem tight grip, den er hatte an
seine Frau. Seine
Frau ganz still da.
Sie saß ganz still da, er ist ein gut aussehender Mann, er ist sehr athletisch, sehr muskulös, bla bla bla, muss man halt sagen. Mhm. Und seine Frau im Gegenzug in dem Video, was eigentlich kein Problem darstellen sollte, aber grundsätzlich, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie wir sozialisiert sind und wie auch bestimmte Bilder an uns herangetragen werden durch Medien. Sie saß neben ihm in einem schwarzen Longsleeve mit einer tighten Jeans oder so und hatte halt einen Bonnet auf dem Kopf, war ungeschminkt, hat ihre Brille auf. Sie sah aus wie wahrscheinlich jeden Tag zu Hause, Homelife, genau.
So Quarantäne-Look eigentlich.
Genau, und ich meine, man hat sich viel darüber unterhalten, weil sie nicht gemacht aussah. Und sie sah auch ein bisschen gebrochen aus, irgendwie nicht ganz anwesend die meiste Zeit und so. Aber mir geht es halt auch gar nicht darum, ich wollte nur sagen, dass darüber viel diskutiert wurde. Aber halt, wie manipulativ er halt die ganze Zeit war. Von sich in der dritten Person zu sprechen, seine Frau mit einem tight grip, also er hatte die ganze Zeit ihre Hand auf seinem Schoß. Abfällt. Ja. Sie auch überhaupt nicht wirklich richtig adressiert hat in dem Video, sondern die ganze Zeit in die Kamera gesprochen hat.
Ihn und den Teufel.
Und so, und dann hat sie am Ende gesprochen und hat auch basically gesagt, ja, es ist der Teufel, bla bla, he's testing us, solche Sachen.
Wirkt der ein bisschen... Das Ding ist halt, am Ende des Tages ist es ja jedem Pärchen selbst überlassen, wie man mit Betrug umgeht. Aber sie wirkt der original gebrainwashed, beziehungsweise Stockholm-Syndrome, so, ja? Und dann gab es ja hinterher noch dieses Video, weil, wie gesagt, es wurde viel über ihre Appearance gesprochen, dann hatte sie noch irgendwie auf TikTok oder so noch so ein Video, wo sie sagt, this bonnet is not a bonnet, it's a helmet of salvation. Und
this Gott, army jacket is...
Genau so, also Gott hat sie in dieser Garderobe ausgestattet, um hier zu sitzen und den
Teufel zu bekämpfen. It's the devil's fault, basically.
Ganz wild.
Und ja, aber auf jeden Fall wollte ich eigentlich mal kurz über Untreue und Betrug und sowas in Beziehungen sprechen.
So als Einleitung.
Und ja, wollte halt kurz damit halt einleiten. Es gab danach, nach seinem Reaktionsvideo, nochmal ein Reaktionsvideo von ihm, auch das auf sein eigenes
okay,
Video.
Das wusste ich nicht.
In dem er sich ein bisschen lustig über die Sache auch macht und die ganze
die
Zeit
Audacity.
Und die ganze Zeit in der dritten Person spricht. Von sich in der Vergangenheit in dem Video. Sagt er so, ja, Derek and his wife and they did this and he and...
Dem geht's
dann das bist du, mein Freund. Das bist du, du hast die Sachen gemacht.
Don't dissociate, because
so,
it's you.
Ich wusste nicht, dass du dich auf einmal aufgeteilt hast oder so. Oder ist das der Zwille, eh? I don't get it. Aber ja, okay, Untreue und Betrug. Es ist halt für mich ein interessantes Thema, weil, wie gesagt, wir haben am Anfang gesagt, monogame Beziehungen sind so das, was als wertig und als wholesome und als Meilenstein gesehen werden in diesem ganzen Liebeslebensszenario. Mhm. Und Betrug ist halt ein Faktor, der sehr oft aufkommt. Es wird viel über Betrug gesprochen, viel über Cheating und was nicht alles passiert ist. Und es gibt immer natürlich emotionales Betrügen und dann halt physisch, ne, Sex mit jemandem haben oder ja, basically yeah. Sex mit jemandem haben. Es ist so, dass in jede Form von Sex. Und das weiß ich nicht, mir persönlich das manchmal so ein bisschen zeigt und sagt, dass vielleicht sind monogame Beziehungen nicht so unbedingt das, was wir als Ganzes so anstreben sollten. Und vielleicht sollten wir unsere Diskurse ein bisschen mehr ausbreiten, ausdehnen und vielleicht über andere Beziehungsformen sprechen oder nachdenken. Und in Beziehungen, wenn wir Beziehungen eingehen, auch diese Dinge absprechen, auch irgendwie zu gucken, wo bist du?
Yeah.
Was stellst du dir vor in einer Beziehung? Was bedeutet für dich Betrügen oder so? Ist das nicht mal, ob das in einer anderen Beziehung oder in einer Beziehung davor da getan wurde oder so, sondern ist es für dich ein Dealbreaker? Solche Sachen. Könntest du dir in der Zukunft vielleicht vorstellen, die Beziehung zu öffnen oder sie anders zu führen, als wir sie zum Beispiel jetzt führen, weil wir uns kennenlernen wollen, weil wir gucken wollen, ob das zwischen uns beiden zuerst funktioniert und so. Und deswegen wollte ich kurz über Infidelity sprechen, weil das für mich persönlich so ein bisschen das Gespräch oder meinen Gedanken ein bisschen geöffnet hat dazu. Und dass es halt für mich wichtig ist, wenn ich eine neue Beziehung eingehe, diese Dinge auch abzufragen.
Ja, es ist schon wichtig abzufragen. So. Aber am Ende des Tages finde ich, dass ein Betrug dann stattfindet, wenn man das eben nicht macht und es nicht abspricht. Weil, wie gesagt, manche Leute führen offene Beziehungen, manche wollen auf jeden Fall monogam leben, manche sind mit Polyamorosität okay, sowas, ne? Das ist halt so.
Aber manchmal findet man sich auch in einer Beziehung, in der man monogam ist und solche funktioniert irgendwas in der Beziehung nicht. Und man hat es schon angesprochen, dass man nicht in diesem Konzept einer Beziehung sein möchte und die vielleicht verändern möchte. Aber die Person, mit der man schon in dieser Beziehung ist und vielleicht schon für eine längere Zeit oder so, sich nicht öffnen möchte für eine neue Form oder sowas. Würdest du sagen, man sollte ja Schluss machen, oder?
Gute Frage. Ich weiß nicht, ob dann die Lösung, eine bessere Lösung wäre, zu cheaten, so. Also wenn man es mit sich ausmachen kann, I guess, aber am Ende des Tages ist es ja trotzdem, was man dann irgendwie, ist es ja was, selbst wenn es für einen nicht groß ist, ist es für die andere Person was Großes, was man dann nicht offen sagt. Und da sehe ich halt das Problem und vor allen Dingen ich, Paranoia, könnte mir nicht einfach, also ich würde mir so viele Fragen stellen, ist es verhütet, wie oft es passiert, ist es eine Affäre, weißt du, es sind dann so viele Fragen zu stellen, ich habe da keine Lust drauf, so. Also entweder wir reden offen darüber, so, oder wir sagen, du darfst einmal jetzt raus, so, aber don't do it behind my back oder meltdown. So ganz einfach.
Okay, I think that's it for today.
Das ist auf jeden Fall das Ende unserer Beziehungsserie. Und who knows, vielleicht kommt auch nochmal irgendwann anders.
Vielleicht kommt nochmal
was.
Auf. Ja, vielleicht habt ihr irgendwie nochmal Anmerkungen oder so. Ja, stimmt, wenn irgendwas aktuell ist oder so, besteht oder sowas. Aber vielleicht habt ihr irgendwelche Anmerkungen oder irgendwie noch andere Gedanken, mhm. über die wir reden können oder so. Oder vielleicht wollt ihr mit uns auch einige Erfahrungen selber teilen oder einfach nur Meinungen. Bitte, bitte gerne, gerne, gerne. Mhm. Wir haben letztens sogar eine Meinung gehört, bekommen. Die wollte ich eigentlich in der letzten Folge mal vorlesen, aber ich habe es vergessen. Aber ja, schreibt uns an schwesterplanet@gmail.com oder slidet in unsere DMs auf Instagram. Und ansonsten, hast du sonst irgendwie...
Nach Empfehlungen?
Ja, meine Empfehlung wäre die Serie Snowpiercer. Die basiert auf den Film Snowpiercer von Bong Joon-ho. Also, verzeiht meine Aussprache, falls die falsch war. Der Regisseur, der auch Parasite gemacht hat. Den Film sollte man sich angucken, falls man den noch nicht gesehen hat. Aber Snowpiercer ist für mich auch wieder so ein bisschen so eine Art von, also ich meine, es ist dystopisches Volk, aber ein bisschen wieder eine andere Art von Escapism, wo, glaube ich, die wieder mehr klassenbeherrscht ist als racial beherrscht. Und ich finde es einfach spannend. Das ist, also in der Serie ist es so, dass die Erde krass aufwärmt, die Wissenschaftler versuchen, die Erde wieder abzukühlen und die dann aber so sehr abkühlen, dass die Erde eigentlich einfriert. Und es gibt einen Ingenieur, Mr. Wilford, der einen Schnellzug entwickelt hat, der die Erde umkreist, auf der Basis eines Perpetuum mobile. Und ja, der Zug fährt und fährt und fährt. Und dieser Zug war eigentlich gebaut für die Elite der Erde, also der finanziellen Elite der Erde. Und natürlich Arbeitern. Und ein paar Leute haben sich eben auf den Zug geschmuggelt, beziehungsweise auf den Zug gezwungen. Und sind nun als Tailies im letzten Waggon bekannt, wo sie in der Kälte leben, kaum Essen bekommen und schwere Strafen erleiden müssen. Und es geht dann natürlich darum, dass sie eben aus diesem Tail eine Revolution starten wollen. Love That Show mit David Diggs, meinem Ehemann. Shout out to my husband. Oh ja, kann ich nur empfehlen.
Hast du eine Musik, die du empfehlen kannst?
Hast du nicht.
Also, ich habe eine Musik, die ich empfehlen kann, und zwar einmal von Xavier Omar. Also ich habe jetzt nichts Spezifisches, kein Album oder sowas, aber er hat auch letztens ein Tiny Desk Konzert gegeben und es war sehr gut. Die letzten beiden Alben sehr gut, EP sehr gut, also es gibt kein Album oder eine bestimmte EP, die ich von ihm empfehlen kann. Ansonsten hatte ich letztens eine Podcast-Folge gehört von einem Podcast, der heißt Who We Be Talks, I think, ja, von Harry und Henry, zwei britische schwarze PodcasterInnen, und die hatten, also ich habe jetzt nicht, ich kenne nicht deren Podcast, also ich höre mir nicht alle, habe nicht alle Folgen gehört, aber ich habe da eine Folge gehört, und zwar die 39. mit Kelechi Okafor, die war richtig gut, und ja, falls ihr da auch mal reinhören wollt.
Mein Musiktipp wäre noch von gerade so ein bisschen die EP von Roman John Arthur entdeckt, die ist von 2017, aber wirklich nice. Der gehört, ich weiß nicht, wie das Kollektiv heißt, aber Janelle Monáe ist da auch mit drin und so. Es ist halt eher funky, aber nice, und er covert ein paar Alternative-Klassiker, wie zum Beispiel No Surprises von Radiohead oder so, und gibt so seinen eigenen Twist dazu. Und es sind nicht komplette Cover, weil er dann auch dazu textet und so. Mega nice instrumentalisiert, kann man nur empfehlen. Ja,
thank you.
Das war's von uns.
For being with us.
Wir gehen jetzt schlafen.
And listen to us, 'cause it's late and now we're going home
to bed.
Ich bin Alternative-Dings-Sängerin.
Okay. Dann vielleicht in der nächsten Folge hören wir dann was, ne?
Okay.
Mach's gut.
Tschüssi.
Ciao.